Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich dir eine kleine Fallstudie mitgebracht aus den digitalen Geisteswissenschaften. Und zwar schauen wir uns gemeinsam an, wie viel Frauen und Männer eigentlich in deutschen Dramen sozusagen hatten. Um dem auf den Grund zu gehen, habe ich Netzwerkanalyse eingesetzt. Netzwerkanalyse ist ein faszinierendes Verfahren, das sich in meinen Augen ganz wunderbar in der Literaturwissenschaft einsetzen lässt, obwohl es eigentlich eine sozialwissenschaftliche Methode ist. Das, was ich daran so zauberhaft finde, ist, dass es die Vielschichtigkeit von Literatur, also Literatur ist ja sehr komplex, sehr viele Dimensionen, und das wird eigentlich auf ganz simple Weise dargestellt. Und dadurch bekommen wir fast schon sowas wie eine Ahnung davon, wie wir selber in unserem Gehirn eigentlich Geschichten durchdringen, also wie wir sie mental wahrnehmen und ja, durchdenken auch einfach. Und warum das so ist, das möchte ich dir heute, wie gesagt, in einer kleinen Fallstudie zeigen. Und darin geht es darum, nur um dir das nochmal in Erinnerung zu rufen, wie Frauen und Männer zu Wort kommen konnten in den Dramen des 18. und den Dramen des 19. Jahrhunderts. Und nochmal ganz kurz zurück zur Netzwerkanalyse. Das, was in diesem Verfahren halt gezeigt wird, sind immer bestimmte Eckpunkte, Knoten genannt, und bestimmte Verbindungen unter den Eckpunkten, Kanten genannt. Und in diesem Fall sind eben die Knoten, die Figuren und die Kanten zeigen, mit welchen anderen Figuren sie in welcher Szene zusammen auftreten. Noch einmal ganz kurz zurück zum Verfahren, damit du dir das ungefähr vorstellen kannst. Also Texte werden als ein Netzwerk oder bestimmte Aspekte aus Texten werden als ein Netzwerk dargestellt, indem man natürlich selber immer erstmal vorher bestimmen muss, was sind jetzt die Eckpunkte in diesem Netzwerk, die man übrigens auch Knoten nennt, also was sind die Knoten in diesem Netzwerk und was sind die Verbindungen, die man auch Kanten nennt, in diesem Netzwerk, also wie sind die Knoten miteinander verbunden. In den Netzwerken, die wir uns anschauen wollen und die du dir übrigens auch bildlich anschauen kannst, auf meiner Webseite lebelieberliterarisch.de, stehen die Knoten für die Figuren in den Dramen und die Verbindungen zeigen eben an, mit welchen anderen Figuren sie in den Szenen zusammen auftreten. Und was hat nun diese vereinfachte Darstellung von Texten oder Aspekten eines Textes als Knoten und Kanten mit unserem Denken zu tun? Dazu möchte ich hier einen kleinen Exkurs machen und ein bisschen vom Weg abkommen. Denn wie du vielleicht weißt, bin ich selber persönlich ein ziemlich großer Fan von Superhelden-Comic-Verfilmungen. Und wenn du das auch bist, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass sehr oft in diesen Verfilmungen der Punkt kommt, dass irgendjemand etwas nachschaut und dazu die neueste Technik, also was richtig Modernes, verwendet. Und das sieht folgendermaßen aus: die Hauptfigur, also meistens ist eine der Hauptfiguren, oder ein assistierender Wissenschaftler, auch das kann sein. Und diese Figur gibt irgendwie ein Handzeichen und dann erscheint so ein halbdurchsichtiges, abgefahrenes 3D-Interface. Durch das kann die Figur hindurchgehen, da kannst du über Handzeichen irgendwie so wischen und wedeln, kannst du irgendwelche Befehle geben und es sieht alles unheimlich abgefahren aus. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich darüber nachdenken, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass so ein Interface-Design irgendwie praktisch ist. Also diesen ganzen halbdurchsichtigen Kram, den kann noch keiner so richtig erkennen. Wie soll man eigentlich damit arbeiten? Aber abgesehen davon freue ich mich trotzdem immer, wenn ich ein solches Interface sehe, denn es erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Netzwerkanalyse, nur dass Netzwerkanalyse natürlich nicht 3D, nicht halbdurchsichtig ist, sondern sehr vereinfacht, sehr anschaulich etwas darstellen kann. Wie komme ich jetzt also trotzdem auf diese Assoziation, also obwohl das eigentlich so unterschiedlich aussieht? Also ich glaube, dass diese halbdurchsichtigen 3D-Interfaces und auch Netzwerke, die Versuche sind, sich irgendwie unserer Art zu denken anzunähern. Denn wir denken eigentlich nicht zweidimensional, zwar sind Netzwerke auch eine zweidimensionale Darstellung, aber sie können eben in dieser zweidimensionalen Darstellung mehrere Aspekte aufzeigen. Und ich glaube eben, dass wir auch in unseren Gehirnen natürlich nicht zweidimensional denken und auch nicht linear, wie es von einem Text vorgegeben ist. Also man liest ja einen Roman zum Beispiel von Anfang bis Ende durch. Also machen wir natürlich schon irgendwie so einen linearen Prozess. Aber währenddessen ziehen wir eben ständig neue Schlüsse. Wir verknüpfen das, was wir gerade gelesen haben, mit dem, was wir davor gelesen haben. Manchmal verwerfen wir auch bestimmte Schlüsse, zu denen wir vorher gekommen sind. Und so entwickelt sich das Ganze eben dynamisch. Also diese Verbindungen werden halt immer wieder neu geknüpft. Und wie gesagt, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob diese halbdurchsichtigen, abgefahrenen 3D-Interfaces auch nur ansatzweise sinnvoll sind. Aber die Netzwerkanalyse ist es total. Und genau das möchte ich dir jetzt in der Fallstudie ein bisschen deutlicher zeigen. Ich habe mich in letzter Zeit etwas näher mit diesem Verfahren der Netzwerkanalyse auseinandergesetzt und vor allen Dingen eben mit dem Verfahren der Netzwerkanalyse als Methode der Literaturwissenschaft. Und dabei bin ich auf ein richtig beeindruckendes und wirklich ganz wunderbares Projekt gestoßen. Und dieses Projekt heißt Drakor. Das kannst du auch, also den Link kannst du auf meiner Webseite finden, lebelieberliterarisch.de, oder du gehst einfach auf Drakor.org. Das ist, glaube ich, zur Not nochmal googeln, steht für German Drama Corpus. Und das ist eine Datenbank, oder dahinter steht eine Datenbank mit Hunderten von deutschen, russischen und englischen Dramen. Also allein deutsche Dramen sind da über 400 drin, Volltexte. Und all diese Theaterstücke sind für Netzwerkanalysen vorbereitet. Also man kann sich diese Dramen als Netzwerke direkt auf der Webseite von Drakor ansehen. Oder man kann sich die Netzwerkdaten herunterladen und sich dann selber ein Netzwerk daraus basteln, beziehungsweise man kann das dann einfach in eine Netzwerksoftware wie zum Beispiel Gephi einspeisen. Dann wird automatisch ein Netzwerk erstellt und das kann man dann so anpassen, dass es genau die Aspekte zeigt, die man selber eben auch sehen möchte. Und genau das habe ich gemacht. Also ich habe mir die Daten runtergeladen und dabei ist mir aufgefallen, dass man mit diesen Daten, die in der Datenbank zur Verfügung stehen, noch vielschichtigere Netzwerke erstellen kann als die Netzwerke, die auf der Webseite gezeigt werden. Und zwar zeigen diese Netzwerke nicht nur Figurennamen und wie oft sie mit anderen Figuren während des Dramas präsent sind oder auftreten, sondern es gibt für jedes Drama auch und jede Figur einmal die Genderzuweisung, also der Gender-Aspekt ist mit drin, und vor allen Dingen auch die Anzahl der gesprochenen Wörter, sodass man für jede Figur, jeden Knoten, den Namen hat, die Genderzuweisung, soweit sie gegeben ist, im Drama und die Anzahl der gesprochenen Wörter. Und ich habe das als erstes mal mit Lessings Emilia Galotti durchgespielt. Also ich habe mir das Netzwerk anzeigen lassen und dann habe ich das mal so eingestellt, dass die Farbe eines Knotens, also die Farbe eines Punktes im Netzwerk, die Genderzuschreibung aufzeigt und die Größe dieses Knotens, dieses Punktes im Netzwerk, die Anzahl der gesprochenen Wörter. Und siehe da, was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich keine große Überraschung, nämlich die als männlich identifizierten Figuren reden sehr viel mehr als die weiblichen Figuren in diesem Drama. Übrigens kannst du dir dieses erste Netzwerk, das ich erstellt habe, natürlich auch nochmal auf meinem Blog angucken, damit du das auch tatsächlich vor Augen hast. Okay, na gut, habe ich gedacht. In diesem Drama ist das vielleicht keine Überraschung, dass das Netzwerk so aussieht, wie es aussieht, denn es geht ja gerade um die Macht, die der Prinz und sein Diener Marinelli auf Emilia und ihre Familie ausüben. Also das ist ja eigentlich das Thema des Dramas. Also habe ich mir noch andere Dramen angeschaut und ich habe gedacht, vielleicht ist das nicht nur thematisch verknüpft, sondern eben auch mit dem zeitlichen Kontext. Also vielleicht war das einfach im 18. Jahrhundert noch so, dass Frauenfiguren sehr viel weniger zu sagen hatten als Männerfiguren. Und da Emilia Galotti im Jahr 1772 Premiere hatte, solche Daten findet ihr übrigens auch auf Drakor, also das wusste ich nicht so aus dem Kopf, das kann man alles da nachschauen, richtig cool. Und weil das so ist, habe ich mir nochmal Texte aus der gleichen Zeit herausgesucht. Also nochmal ganz genau. Ich habe mir 10 Dramen herausgesucht, die zwischen 1770 und 1775 Premiere gefeiert haben. Und weil Emilia Galotti im Jahr 1772 zum ersten Mal aufgeführt wurde, Solche Daten könnt ihr übrigens auch auf Drakor erfahren. Also da steht für, nicht für alle Dramen, aber für fast jedes Drama steht auch, wann die Uraufführung gewesen ist. Und dann habe ich mir Texte rausgesucht, die in der gleichen Zeit auch Premiere hatten. Um das ganz genau zu sagen, ich habe mir 10 Dramen rausgesucht, ganz schlicht und einfach, weil es 10 gab, die zwischen 1770 und 1775 Premiere hatten. Ja, und dann habe ich die alle in Netzwerke verwandelt, beziehungsweise mir die Netzwerkdaten einfach runtergeladen. Dann in meinem Netzwerkprogramm Gephi habe ich die nochmal so angepasst, dass die Farbe für Gender steht und die Größe des Knotens, des Punktes innerhalb des Netzwerkes für die Anzahl der gesprochenen Worte. Und meine Farbkodierung ist übrigens, lila steht für männlich und gelb steht für weiblich und irgendwie so ein dunkelgrün habe ich genommen für nicht genauer definiert. Und wenn ich mir jetzt diese 10 Netzwerke mal so nebeneinander angucken kann, und natürlich kannst du das auch auf lebelieberliterarisch.de, da kannst du dir die 10 Netzwerke von Dramen, die zwischen 770 und 775 Premiere hatten, auch selber nochmal angucken. Und puh, ich kann dir sagen, da geht es ganz schön lila zu, also sehr, sehr männlich dominiert. Aber es gibt durchaus auch ein paar Dramen, in denen weibliche Figuren mehr zu sagen haben als männliche. Dabei fällt es einem ziemlich stark ins Auge, dass diese Dramen oft auch ganz wenige Figuren überhaupt haben. Also im ganzen Drama treten nur wenige Figuren auf. Man könnte sogar fast zu dem Schluss kommen, aber das ist natürlich was, was man überprüfen müsste, dass je mehr Figuren auftreten, desto mehr werden gesellschaftliche Strukturen abgebildet und desto weniger kommen Frauen zu Wort. Ne? Also nochmal, je mehr Figuren, desto mehr geht es auch um gesellschaftliche Zusammenhänge, desto weniger kommen die Frauenfiguren zu Wort. Wenn der Fokus von einem Drama aber auf familiären Beziehungen, Zweier- oder Viererbeziehungen liegen, so wiegen plötzlich die weiblichen Figuren viel schwerer oder manchmal fokussieren sich diese Dramen eben auch auf eine einzelne weibliche Figur. Und ein Extrembeispiel ist hier natürlich Medea. Na, ich weiß nicht, ob du das Drama kennst. Das geht ja zurück auf diese griechische Sage, in der Medea ihre eigenen Kinder tötet, um sich an dem Vater ihrer Kinder zu rächen, der eben nicht zu ihr steht. Also da steht eine Frauenfigur ganz zentral im Mittelpunkt und klar, hier bekommt auch hauptsächlich Medea das Wort, denn das ist auch die Perspektive dieses Dramas. Da sind wir ganz nah an dieser weiblichen Hauptfigur dran. Das ist also ein Extremfall. Ein Fall übrigens, in dem es natürlich auch um diese fehlgeschlagenen familiären Beziehungen geht. Also auch hier steht das Thema Familie im Mittelpunkt. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur eine kleine Fallstudie, einfach mal ein bisschen reinschauen. Das sind jetzt alles keine belastbaren Hypothesen, das muss ich mal dazu sagen. Das ist einfach nur mal so ein Erkunden von Netzwerken und mal schauen, was man ablesen kann. Also wenn man jetzt tatsächlich das nochmal genauer untersuchen wollte und prüfen wollte, dann müsste man natürlich noch mehr Dramen angucken, noch mehr Vergleichsmaterial haben. Und weil ich ja, wie schon erwähnt, so die Vermutung hatte, dass das vielleicht ein Zeitphänomen ist, also dass das vielleicht spezifisch fürs 18. Jahrhundert ist, dass Frauenfiguren so wenig zu Wort kommen. Also ich denke ja immer positiv und ich denke, naja, die Menschheit entwickelt sich eben auch weiter und dann kommen eben in den folgenden Jahrhunderten auch mehr Frauen zu Wort. Und deswegen habe ich jetzt meine Netzwerkanalyse nochmal wiederholt und habe mir Dramen angeguckt, die genau 100 Jahre später Premiere hatten. Und zwar habe ich mir 12 verschiedene Dramen angeguckt. Warum habe ich mir 12 angeguckt? Aus dem gleichen Grund, aus dem ich vorher 10 aus dem 18. Jahrhundert angeguckt hatte, nämlich das ist die Anzahl, die es in Drakor gibt. Also dazu gibt es Netzwerkdaten in Drakor und da habe ich einfach jedes Mal so viel genommen, wie ich kriegen konnte. Und diese 12 Dramen hatten also zwischen 1870 und 1875 ihre Premiere, also genau 100 Jahre nach den Dramen, die wir eben betrachtet haben. Tja, und was soll ich sagen? Also kannst es dir ja selber auch nochmal angucken auf meinem Blog. So richtig gewendet hat sich das Blatt hier irgendwie nicht. Also es ist immer noch ziemlich lila, was bedeutet, dass es immer noch ziemlich männlich dominiert ist. Die männlichen Figuren haben immer noch ziemlich viel zu sagen. Aber klar, auch hier gibt es so ein paar Stücke, in denen die Netzwerke zeigen, dass Frauenfiguren mehr reden als männliche. Also es gibt so ein paar Ausnahmestücke. Dazu gehören Dramen von Anzengruber und Mosenthal. Aber in den meisten Netzwerken ist es einfach so, dass männliche Figuren größer dargestellt werden, was ja bedeutet, dass sie eben mehr sprechen. Und es fällt eben auch auf, dass es insgesamt viel mehr männliche Figuren gibt als weibliche. Also es treten einfach viel mehr Männer auf als Frauen. Tja, und damit ist meine Idee, dass mit der Zeit Frauen in Dramen mehr und mehr zu Wort kommen, nicht unterstützt worden von diesen Stichproben. Also jedenfalls gibt es da keine signifikante Änderung vom 18. zum 19. Jahrhundert. Bäm, meine Ausgangshypothese ist falsifiziert. Und nun? Wenn einem sowas passiert, ne, dass man mit einer Vorannahme an bestimmte Untersuchungen, bestimmte Texte rangeht und das, was man dort betrachtet, stützt diese Hypothese einfach nicht. Das kann einem immer wieder passieren in den Digital Humanities, weil man eben auch viel explorativ daran geht, also einfach mal ausprobiert. Tja, und was macht man dann? Dann lohnt es sich eigentlich immer, nochmal in die eigenen Daten reinzugucken oder die eigenen Netzwerke in diesem Fall nochmal zu betrachten, nochmal neu zu analysieren. Und das habe ich gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass in den Dramen, die zwischen 1870 und 1875 Premiere hatten, insgesamt viel mehr Figuren auftreten. Also bei jedem einzelnen Drama sind hier relativ viele Figuren unterwegs. Bei dem anderen Korpus, da hatten wir ja bei den Dramen aus dem 18. Jahrhundert, da hatten wir so ein paar, da waren nur 3 oder 4 Figuren insgesamt im ganzen Drama vertreten. Und das kommt eben jetzt im 19. Jahrhundert in diesen Texten nicht mehr vor. Also wir haben hier durchgehend viel mehr Figuren als bei den Dramen des 18. Jahrhunderts. Und das ist jetzt ein sogenannter Nebenbefund. Also es ist fast so wie beim Arzt. Gleicher Ausdruck. Ah, du bist damit hingekommen und stellst dann fest, du hast eigentlich was ganz was anderes. So ist es auch hier. Wir haben einen Nebenbefund und dem könnte man jetzt in der Anschlussstudie nochmal näher nachgehen. Also man könnte einfach sagen, okay, dann verschiebe ich jetzt meinen Fokus und guck mal, ob ich hier vielleicht auf etwas gestoßen bin. Und natürlich könnte man auch die These mit den weiblichen und männlichen Figuren, also dass die immer mehr und mehr sprechen, die Frauenfiguren, nochmal mit größeren Stichproben. Also ich habe hier jetzt relativ kleine Stichproben genommen, ne? Also 10 Texte aus dem 18. und 12 aus dem 19. Jahrhundert, das ist relativ klein. Und da könnte man natürlich nochmal sagen, ich erweitere das nochmal. Und man muss auch sagen, dass diese Dramen, die ich hier benutzt habe, die sind hauptsächlich von Schriftstellern. Also Schriftstellerinnen sind hier unterrepräsentiert, wie so häufig bei der deutschen Literaturwissenschaft, weil unser Kanon, unser literarischer Kanon, viel weniger Schriftstellerinnen beinhaltet. Und genau das kann sich hier natürlich auch durchschlagen, dass einfach diese Dramen fast durchweg von Männern geschrieben wurden und dass das eben auch das ist, was sie interessiert, wie gesellschaftliche Machtstrukturen sind, wie Dominanzverhältnisse vielleicht auch sind und dass sie einfach auch sich besser in diese männlichen Figuren hineinversetzen können. Vielleicht spielt auch sowas eine Rolle. Das weiß man ja alles nicht, ne? Das kann man auch heute nicht mehr nachvollziehen. Und das ist aus den Texten allein natürlich auch überhaupt nicht ersichtlich. All diese Ansätze können wir hier natürlich nicht in unserem kleinen Podcast, unserer kleinen Podcast-Folge weiter verfolgen, aber das wären eben Anknüpfungspunkte für weitere Untersuchungen. Ich möchte jetzt hier an dieser Stelle nochmal zurückkommen zu meiner Idee dieses halbdurchsichtigen Gebildes am Anfang, denn ich glaube, wie gesagt, ich habe das ganz am Anfang schon mal erwähnt, dass diese Netzwerke sowas wie ein Spiegel dessen sind, was in unserem Gehirn eigentlich vorgeht. Und ich glaube daran, dass das ja so eine Art volldurchsichtiges Gebilde ist in unseren Köpfen, das eben ähnlich funktioniert wie diese Netzwerke, da ja auch immer Verbindungen eine Rolle spielen. Und so hat dieser kurze Ausflug, der ja eigentlich nicht mehr ist als so ein Kratzen an der Oberfläche der Netzwerkanalyse, also damit kann man noch viel, viel tiefer in Texte hineingehen, uns schon so ein bisschen gezeigt, wie wir Dinge wahrnehmen und wie wir Dinge auch vor unserem inneren Auge sichtbar machen können. Denn in die Netzwerkanalysen, die wir gemacht haben, haben wir jeweils 4 Aspekte gleichzeitig betrachtet, ohne dass uns das irgendwie Schwierigkeiten gemacht hat. Also ich habe das schon erwähnt, die Farbe, also lila für Männer und gelb für Frauen, spielt eine Rolle, nämlich Genderzuweisung. Die Größe der Punkte spielt eine Rolle, Anzahl gesprochener Worte in diesem Falle, die Farbe und die Dicke der Verbindung, die haben wir hier noch gar nicht betrachtet, aber auch die spielen eine Rolle, nämlich je dicker die Verbindung ist, desto häufiger treten 2 Figuren zusammen auf. Also jedes grafische Element, das zur Verfügung steht, kann für eine andere Informationsebene stehen. Und damit zeigt Netzwerkanalyse uns vielleicht tatsächlich oder spiegelt, was eigentlich beim Lesen in unseren Köpfen passiert. Denn wenn du auf so ein Netzwerk schaust, diese ganzen Informationen, die nimmst du sofort wahr, unmittelbar. Also es ist überhaupt kein Problem für dein Gehirn, gleichzeitig diese unterschiedlichen Dimensionen zu erfassen. So, und wenn wir das alles so gut wahrnehmen können beim Lesen, diese unterschiedlichen Dimensionen, wofür brauchen wir dann eigentlich noch Netzwerkanalyse? Naja, das Problem ist beim Lesen, dass wir in einer so großen Häufigkeit Schlüsse ziehen, dass diese Aspekte eben so ein bisschen verschwimmen und dass wir auch nicht unbedingt jeden Aspekt so bewusst wahrnehmen. Also zum Beispiel, dass Frauenfiguren weniger sprechen als Männer und damit eben buchstäblich weniger zu sagen haben, das nehmen wir nicht immer unbedingt total bewusst wahr. Manchmal ist das auch so unterbewusst oder wir kriegen so eine Ahnung davon, aber das ist halt noch nicht so bewusst gemacht oder plakativ auch wie in der Netzwerkanalyse. Also die Netzwerkanalyse kann diesen halbbewussten, unterbewussten Vorgang oder diese Ahnung ganz einfach sichtbar machen. Ein anderer Aspekt ist die Verknüpfung von Figuren. Also beim Lesen oder auch beim Schauen eines Dramas bemerken wir natürlich nebenbei, wie stark sich eine Figur im Laufe eines Stückes eigentlich mit anderen verknüpft. Also klar wissen Literaturwissenschaftler, die nicht digital arbeiten, auch, dass, oder die auch keine Netzwerkanalysen machen, die wissen auch, dass im Drama Emilia Galotti Marinelli eine zentrale Figur ist, weil er sich ebenso stark verknüpft. Also hier Zentralität im Sinne von Verknüpfung mit anderen Figuren, ne, verstanden. Also man muss ja auch immer ein bisschen überlegen, wenn man so etwas sagt, wie man das versteht. Also man kann jetzt nicht sagen, Marinelli ist die Hauptfigur des Stückes, aber sie hat eben eine gewisse Zentralität durch diese Verknüpfung. Aber auch hier gilt wieder, die Netzwerkanalyse macht das sichtbar und man kann sich eben dann auch auf quantitative Daten, also auf Zahlenwerte stützen. Also wenn man diese Interpretation hat, Marinelli ist ein zentraler Charakter, weil er so stark verknüpft ist, dann kann man eben einerseits das stützen, diese Hypothese, indem man ein Close Reading macht, also den Text ganz, ganz, ganz genau liest und dann aufzeigt, an welcher Stelle überall Verknüpfungen auftreten und wie das alles passiert. Oder man kann eben ein Netzwerk machen und dann eine anschließende Netzwerkanalyse und auf diese Weise grafisch zeigen, wie stark diese Figur verknüpft ist und dann daraus argumentieren und sagen, deswegen ist das eine zentrale Figur. Und man kann natürlich, so wie ich das hier versucht habe, auch bestimmte Grundhaltungen oder Vorannahmen durch Netzwerkanalysen stützen oder falsifizieren, so wie es mir passiert ist. Also ich habe angenommen, Frauen kämen mehr und mehr zu Wort in deutschsprachigen Dramen, aber die vergleichende Netzwerkanalyse von mehreren Netzwerken kann eben auch mal zeigen, dass man sich hier irrt, so wie es bei mir gerade passiert ist. Und darum finde ich, dass Netzwerkanalyse eben eine vergleichsweise einfache, aber trotzdem sehr, sehr mächtige Methode ist. Also vergleichsweise einfach, weil sie eben in diesen beiden Elementen, Knoten und Kanten, also sehr reduziert, bestimmte Aspekte deutlich macht. Aber sie ist eben trotzdem mächtig. Zwar schillert sie nicht wie diese halbdurchsichtigen Interfaces in Comicfiguren, die ja eigentlich relativ albern sind, weil sie nicht funktional sind. Aber trotzdem gibt uns die Netzwerkanalyse eben doch diese Idee davon, wie wir selber mit Informationen umgehen. Und deswegen können wir diese Netzwerke, glaube ich, auch einfach so gut lesen. Und zu guter Letzt können diese Netzwerke eben deine Interpretationsansätze in Hausarbeiten stärken. Also auch das habe ich schon immer mal wieder so durchblitzen lassen. Und deswegen wäre das eben auch für dich eine gute Methode, die du nutzen kannst, um einfach mal zu gucken, ob deine eigenen Hypothesen eigentlich standhalten. Und wenn du jetzt da sitzt und denkst, ja, gut und schön, aber was bringt mir das eigentlich? Netzwerkanalysen können eben ganz wunderbar bestimmte Hypothesen stützen oder eben auch nicht, also eben auch zeigen, dass man sich irrt. Und damit können sie natürlich auch deine Interpretationsansätze in Hausarbeiten stärken. Oder eben auch nicht. Also sie können dir einfach Hinweise geben, ob du in die richtige Richtung gehst bei deiner Literaturanalyse. Also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, empfehle ich dir auf jeden Fall, probier mal Netzwerkanalyse einzusetzen. Das lohnt sich wirklich, weil du damit deine Hypothesen eben einfach erstmal testen kannst. Also selbst wenn du das nachher nicht mit in die Hausarbeit reinnehmen solltest, gibt es dir ein gutes Gefühl, dass du weißt, okay, das kann ich nicht nur interpretativ machen, sondern das kann ich auch quantitativ machen und in einem Netzwerk mit Zahlenwerten belegen. Also ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Und damit verabschiede ich mich für heute und freue mich jetzt schon darauf, mit dir in der nächsten Folge wieder einen Buchtipp zu teilen, also wieder etwas ganz anderes zu machen, als wir heute zusammen gemacht haben. Ich freue mich drauf. Bis dann. Thank you.